rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Fasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 283 unseres Podcasts. Und an meiner Seite begrüße ich heute den Andreas. Hi, grüß dich.
Schönen guten Abend.
Ja, wir müssen leider mal wieder über die Niederlage des VfB reden. Eigentlich würden wir am liebsten gar nicht über so ein Spiel reden, weil das 2:4 bei den Bayern, das lief halt genau so, wie wir es befürchtet hatten und es uns aber nicht vorstellen vermochten. 2:4 heißt es am Ende. Darüber sprechen wir heute, aber nicht so ausführlich, denn wir haben natürlich ein ganz großes Spiel vor der Brust am Donnerstag. Der VfB steht im Pokal-Halbfinale gegen den SC Freiburg. Darauf werden wir heute vorausblicken, natürlich auch auf das Spiel am Sonntag gegen Werder Bremen, in dem dann der VfB hoffentlich den nächsten Schritt in Richtung Champions League in der kommenden Saison machen kann. Gast haben wir heute keinen und ihr könnt auch die Folge nicht live sehen, wenn das mal der Fall ist. Dann könnt ihr das auf twitch.tv/rund-um-den-brustring tun. Deswegen springen wir direkt zu den aktuellen Themen. Andreas, der Erik und ich haben ja erst am vergangenen Donnerstag aufgenommen. Das heißt, so wahnsinnig viel ist seither nicht passiert. Aber am Sonntagnachmittag ein erfreuliches Ereignis in Spanien. Rino Matarazzo wird Copa del Rey-Sieger mit Real Sociedad de San Sebastian. Hast du das Spiel verfolgt? Oder zumindest am Ticker abends?
Tatsächlich nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, im Kopf hatte, dass es das Halbfinale sei und nicht das Finale.
Ja, das war ein bisschen früher eigentlich, ne?
Ja, und dann hieß es, ja, die sind jetzt Pokalsieger. Ich dachte, hey, Moment, ich dachte, es kommt noch irgendwie, müssen sie nicht gegen Barca oder Real im Finale spielen, aber scheinbar nicht. Ja, Glückwunsch an Rino. Auf jeden Fall verdient, dass er auch mal ein Trophäe daheim hat, auch sich Pokalsieger nennen darf.
Ja. Ja. Ja, also sehr, sehr schön auf jeden Fall im Elfmeterschießen gegen Atletico. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall auch von meiner Seite. Dann hat Ermedin Demirovic heute bekannt gegeben, wann es Freibier gibt. Und zwar am Montag auf dem Vasen. Wirst du zwischen 19 und 20 Uhr, glaube ich, im Festzelt, wirst du versuchen, dir auf Medos Nacken ein Bier zu ergattern am Montagabend oder hast du was anderes vor?
Wenn das Wetter gut ist, wieso nicht? Ist ja ein Katzensprung für mich insofern. Ja. Vielleicht statte ich den Vasen dann einen Besuch ab.
Sehr gut. Ja, ich werde am Donnerstag vom Spiel auf jeden Fall noch auf den Vasen gehen. Natürlich nicht in Trachten, sondern einfach so. Und ja, es ist ein bisschen schade, dass am Montag ist, wo ich nicht in Stuttgart sein kann. Aber vielleicht kann der Medo auch einfach den Freiburger noch ein paar einschenken am Donnerstag. Würde mir das auch gefallen. Und die bahnbrechende Nachricht noch, der VfB kriegt die Lizenz ohne Auflagen. Das ist nur der Vollständigkeit halber. Die Zeiten, in denen wir irgendwelche Auflagen erfüllen müssen, sind zum Glück lange vorbei. Auflagen müssen auch wir als Podcast nicht erfüllen, denn wir sind vollständig werbefrei. Das Einzige, was wir brauchen, ist eure Unterstützung. Und wenn ihr das tun könnt, wenn ihr euch das leisten könnt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Betrag. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr ein Starterpaket von Erik zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung zugeschickt. Auf dem Karl-Allgöwer-Level nicht zugeschickt. Ihr kriegt eine Belohnung, nämlich wie der Daniel, der wird in jeder Folge genannt, denn er unterstützt uns mit $10 im Monat auf dem Karl-Allgöwer-Level. Auf dem Timo Hildebrand-Level mit $5 im Monat unterstützen uns der unterstrich Zylinder und Renato, auch die nennen wir in dieser Folge und stellvertretend für die Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Kakao-Level, was $2 im Monat entspricht, nennen wir diesmal die Kollegen vom Vertikalpass. Wenn ihr uns nicht regelmäßig unterstützen wollt, sondern nur mal so ab und zu, dann könnt ihr das auch gerne über PayPal tun und schon kleine Spenden helfen, uns den Podcast am Laufen zu halten und die laufenden Kosten zu decken und gegebenenfalls neues Equipment anzuschaffen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir reden jetzt mal über dieses unnötige Spiel und die Krönung des FC Bayern zum deutschen Meister. Vielleicht mal ganz kurz einen Blick auf die Aufstellung. Andreas, ich weiß, du hast das Spiel nicht in Gänze gesehen, aber wir können uns mal kurz die Aufstellung hier angucken. Dreierkette mit Hendrix, Chabot und Jeltsch. Dann Leveling und Wagnumann auf den Außen, also auf den Wingback-Positionen, Stiller und Karasor in der Mitte, Führig, Elkanus, Thiago Thomas vorne, Unterfeier gelb gesperrt, aber auch kein Demirovic vorne. Hat dich das überrascht, dass der VfB quasi ohne echten zentralen Stürmer antritt, weil auch Thiago Thomas ist ja eigentlich eher ein Flügelspieler?
Ja, es hat mich schon überrascht. Gerade weil ich Thomas nicht in der ersten Elf sehe. Ich glaube, der spielt auch relativ selten. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir vielleicht gegen Bayern da nicht neue Experimente wagt. Vielleicht war die Idee, dass man schnell kontern muss und vielleicht deswegen dann auf Thiago Thomas statt Demiric gesetzt hat.
Ja. Ja, also das wäre auch mein Erklärungsansatz. Also hinten in der Defensive mit der Dreierkette auf jeden Fall ein bisschen mehr Tempo gesetzt mit Hendrix, der ja sehr schnell ist. Leveling auf Leveling dann als Wingback, der dann auch Defensivaufgaben erfüllen muss. Und ja, vorne gehe ich davon aus, dass man auch drauf gesetzt hat, zum einen die Bayern einzufangen hinten und mit der Defensive und vorne halt selber Konter zu setzen. Und der VfB startet da eigentlich mutig. Hatte direkt auch diese Konterchancen, also Elkanus relativ früh mit dem Konter, der zusammen mit Thomas und Führig aufs Tor zuläuft. Und dann macht Elkanus trifft leider die falsche Entscheidung, spielt rechts rauf auf Thomas. Links wäre Führig, glaube ich, ähnlich frei gewesen wie dann später beim 1-0. Aber auf jeden Fall der VfB fand einen mutigen Spielbeginn. Ich meine, klar, das ist, glaube ich, auch die Phase, in der du die Beine am besten kriegst. Also wenn du halt selber direkt loslegst wie die Feuerwehr und dich nicht von Anfang hinten reinstellst, weil ich glaube, dann kannst du es gleich vergessen. Und das hatten wir schon häufiger, dass wir echt gut begonnen haben gegen die Bayern. Das Ergebnis war am Ende leider dann immer wieder das Gleiche. Aber VfB dann auch mit dem ersten Schuss von Elkanus in der 12. Minute, aber zu harmlos und dann auch direkt in die Arme von Urbik. Und dann stand es nach 21 Minuten plötzlich 1-0 für den VfB. Elkanus mit einem richtig schönen Pass auf links raus und du siehst in der Wiederholung auch richtig, wie Führig plötzlich merkt, okay, da ist ein Raum und wie er dann seinen Roadrunner-Modus einschaltet und dann reinsprintet und dann kriegt er den Ball, legt ihn richtig schön ins lange Eck. Das, muss ich sagen, war ein richtig schönes Tor. Andreas, wie fandest du es?
Ja, auf jeden Fall. Es war schön gesehen von Elkanus, diesen leeren Raum, gut antizipiert von Führig und auch stark abgeschlossen. Ich meine, man kennt es ja von Führig, dass der doch immer wieder zwei, drei Chancen braucht, bevor er ein Tor macht, aber ja, sau stark ausgespielt. Und dieser typische hoffnungsvolle Führungstreffer gegen die Bayern, den wir immer wieder haben, bevor es auf die Schnauze gibt.
Ja. Ich hab extra bei Twitter schon geschrieben, it's the hope that kills you. Weil es ist halt immer, also ich meine, da siehst du aber halt mal die Qualitäten, die wir haben. Ja, also klar, ne, kann man sagen, okay, die Bayern sind eh schon so gut wie Meister und hatten auch, glaube ich, 8 Leute ausgewechselt, aber nichtsdestotrotz. Also das ist halt das, was ich sehen will. Solche Pässe, so eine Wachheit auch und dann auch so einen guten Abschluss. Und dann ist es halt schwierig, weil du musst natürlich gegen die Bayern, kannst dich nicht hinten reinstellen, finde ich. Das ist uns auch schon mal um die Ohren geflohen, dass wir uns gegen einen Gegner wie hinten reingestellt haben, der auf dem Papier zumindest und auch sonst in der Realität vermutlich stärker war als wir. Und dann fliegen dir halt links und rechts die Flanken um die Ohren und irgendwann geht halt mal einer rein. Und die Alternative ist, dass du weiter nach vorne spielst und aufs 2-0 gehst und dann aber halt gucken musst, dass du halt hinten sicher bist. Und VfB eigentlich hat genau das gemacht, er weiter nach vorne gespielt, dann gab es eine Szene, wo Diaz Jeltschen Ellbogen in die Rippen rammt, das sollte später noch bedeutsam werden. Hast du die Szene gesehen?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, Jeltsch ist jetzt erstmal verletzt, er wird vielleicht gegen Freiburg, glaube ich, nicht spielen auf jeden Fall.
Genau, Verletzung an der Bauchmuskulatur und das zog sich ein bisschen, weil das gab, also ich, für mich war das eigentlich eine gelbe Karte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er gibt ihm halt den Ellenbogen voll in die Rippen. Da ist ein Zweikampf im Mittelfeld, aber nichtsdestotrotz. Jeltsch kann dann weiterspielen, also muss einmal kurz raus, kommt er wieder rein, atmet er nochmal durch. Aber er spielt auf jeden Fall weiter und ist dann in der nächsten Szene auch involviert. Und zwar beim 1:1 durch Guerrero. Und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, ob das eine was mit dem anderen zu tun hat. Also es geht los, dass der VfB links im Spielaufbau einen Fehlpass spielt. Damit geht es mit Start die ganze Szene. Die Bayern holen sich dann den Ball, greifen über links an. Und dann geht Musiala ins Dribbling gegen Jelch und Elkanus, setzt sich durch und dann crasht Jelch noch, versucht ihm noch den Ball wegzuspitzeln und legt ihm aber genau die paar Meter vor, die Musiala dann braucht, um in den Strafraum einzudringen und den Ball quer zu legen. Und Guerrero knallt das Ding dann unter die Latte. Ja, also ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, dass irgendwie Rippenschmerzen oder die Verletzung an der Bauchmuskulatur, wegen der er dann zur Halbzeit auch ausgewechselt wurde, dass die ausschlaggebend ist für sozusagen das Zweikampfverhalten oder diesen rausgespitzelten Ball, der dann quasi verhängnisvollerweise zur Vorlage wird. Was meinst du? Hängt das zusammen und wie hast du das Tor gesehen?
Vielleicht nicht, dass es vielleicht physisch wehtat, aber vielleicht so ein bisschen mental, dass er vielleicht deswegen nicht ganz wach war. Also vielleicht beim 1:1 kann ich das noch entschuldigen. Rookie-Mistake würde ich jetzt sagen. Er ist ja noch recht jung. Ja. Eher dann vielleicht beim 2:1, aber da kommen wir später noch. Ja. Ist halt wieder so ein typisches VfB 25-26 Ding. Du gehst in Führung, alles läuft nach Plan und dann tust du dir quasi selber reinlegen. Und das hatten wir oft. Ja. Wir hätten uns auch gegen Hamburg fast provoziert. Der Fehlpass auch, glaube ich. Nein, von Hendricks war das, glaube ich.
Hendricks und erst führe ich und dann nochmal Hendricks,
ja. Ja. Ja, das ist so, ja. Und gegen Bayern ist es halt dann nicht ein Treffer, sondern das sind sechs Treffer. Drei Treffer, ich würde es jetzt übertreiben.
Ja, also wobei ich in der Szene, also das hat mich ein bisschen an das 1:0 in Porto erinnert, wo Carazor dem Portugiesen da den Ball vor die Füße grätscht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Also ja. So, auch so unglücklich einfach. Klar, du musst zu zweit, kannst du, also auch wenn es Jamal Musiala ist, zu zweit kannst du auch versuchen, den zu stellen, aber gut, es hat ja nicht geklappt, aber ärgerlich ist halt, dass du ihm quasi noch diese Vorlage machst, aber du bist ja schon direkt aufs 2:1 gekommen und da wollte ich das auch drüber sprechen, weil das war wirklich doof, der VfB, und da sehe ich auch so taktisch ein bisschen ein Problem. Der VfB hat nach Wiederanstoß den Ball und Chabot spielt den Ball so, also Chabot und Jell stehen beide jenseits der Mittellinie und Chabot spielt den so halb rechts zurück auf Jelsch, läuft dann selber wieder in Position hinter die Mittellinie, um eine Anspielstation zu bieten, ist aber viel zu langsam und Jelsch versucht dann sehr optimistischen Pass auf links zu spielen und der Ball wird dann eben abgefangen von Guerrero. Aber ich finde auch, dass der VfB da zu hoch stand. Also du hast gerade den Ausgleich kassiert, aber in so einer Situation, und das hatten wir schon häufiger die Saison, verlieren wir dann irgendwie ein bisschen die Formation, verlieren die Übersicht. Wir stehen furchtbar hoch dafür, dass wir gerade Tor kassiert haben. Und ich mir denke, lass dich doch erstmal fallen, versuch die Kontrolle wieder zu kriegen. Und stattdessen spielt halt Chabot halt einen Pass, der jetzt schon ein bisschen in Bedrängnis bringt. Und der bekommt dann, glaube ich, auch Druck von hinten und spielt dann halt Guerrero den Ball in die Füße. Über Diaz landet der Ball dann bei Nicholas Jackson und der macht ihn dann halt freistehend rein. Also so ein bisschen wie das gegen Hamburg hätte passieren können, wie wir es schon ein paar Mal diese Saison gesehen haben. Fataler Fehlpass irgendwie so am Mittelkreis. Aber da, also abgesehen davon, dass die Eltern einfach so ein bisschen die Übersicht fehlt, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, das hat nicht nur er verbockt, sondern, also du hast ja auch kaum noch Absicherung dahinter. Ich weiß nicht, wie blickst du auf das Tor?
Ja, genau wie du sagst, im Prinzip Parallelen zu dem Hamburg-Ding. Das mit den Hochstehen ist halt so eine Sache. Stehst du tief, heißt das, wieso versteckst du dich vor den Bayern? Ja, stehst du zu hoch, wirst du halt schnell ausgespielt, dann passieren dir halt solche dummen Fehler. Das ist halt voll tragisch, weil wir haben eigentlich so eine gute Defensive. Ich glaube, wir haben viertwenigste Gegentore.
Und die wenigsten in der Rückrunde bis zu dem Zeitpunkt, ja.
Und dann passieren dir halt immer solche Aussetzer regelmäßig. Und da muss sich, glaube ich, jeder Spieler in der Nase fassen. Vielleicht ist es halt noch ein bisschen Reife, die uns fehlt, die uns noch davon trennt, ein Top-Team zu sein, weil ich sag ehrlich, ein bisschen weniger davon. Und wir könnten jetzt schon längst die Champions League feiern.
Genau das habe ich auch gedacht. Gerade Hamburg-Hinspiel. Ne?
Ja, bestes Beispiel, genau. Dass wir uns so oft selbst ein Bein stellen, ist halt immer wieder schade. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir auseinanderfallen. Ich finde nur, dass halt, dass wir uns da selber ein Bein stellen, ja, mehr als dass das auseinanderfallen. Weil ich hatte das Gefühl, dass wir doch, also so wie ich es gelesen habe im Ticker, doch stabiler waren, als wir jetzt im Hinspiel waren, wo wir wirklich auseinandergefahren sind, wo wir da wirklich komplett die Kontrolle verloren haben.
Ja, vor allem dann gegen Ende. Ich hatte mir das auch nochmal angeschaut, wie es im Hinspiel stand, ja, glaube ich, bis zur 80. Minute 2-0 für die Bayern. Ja. Da haben die halt in den letzten 10, 12 Minuten noch drei Buden gemacht. Da fiel dann auch relativ schnell das dritte in diesem Spiel. Der VfB kriegt hinten den Ball nicht geklärt. Dann kommt eine Flanke auf Diaz, glaube ich, wo in der Mitte Stiller und Wagner, weil ich beide einen Ball könnten, die aber beide irgendwie am Ball vorbeispringen. Also auch sehr, sehr, ja, einfach unkoordiniert. Ja, und dann muss die erst nur noch in die Mitte auf Davis ablegen und der zieht ab. Und das, wie das so häufig dann ist, wird dann der Schuss von Chabot abgefälscht. Dem kannst du natürlich da keinen Vorwurf machen. Aber ja, also es geht zumindest in die Richtung, wenn du schon kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Und auch da wieder, also auch dieses, wie denn Wagnumann und Stiller beide am Ball vorbeispringen. Also das waren jetzt nur 6 Minuten insgesamt, ne, zwischen 31 und 37 Minuten, in denen hast du das Spiel komplett aus der Hand gegeben, weil es war klar, danach kommt, also davon kommst du nicht mehr zurück. Oder muss schon viel passieren, dass du in so einem Spiel in München zurückkommst. Und 2 von den 3 Gegentoren waren einfach kompletter Slapstick. Und weil du hast keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Und das passiert uns halt manchmal gegen Mannschaften einer gewissen Qualität, aber wir kriegen es auch noch nicht abgestellt. Und ich möchte jetzt nicht schon wieder über Grischa Prömel reden, aber da hast du auch keinen in der Mannschaft, der mal sagt, so Leute, jetzt mal Piano, lasst uns mal ein bisschen versuchen, einfach hier mal wieder Fuß auf die Bremse zu machen und ein bisschen mal wieder Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Ich fand auch nicht, also hattest du nach dem 3-1 Angst, dass es noch höher, noch deutlicher wird? Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass die Bayern irgendwie sich so rausspielen und dir dann 6-7 Dinger einschenken. Also uns jetzt nicht, aber anderen Mannschaften. Leipzig zum Beispiel.
Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja nicht geschaut. Ja. Letzt dann im Nachhinein. Mein Arbeitskollege hat mir gesagt, VfB führt. Ich habe es mit einem Nicken zur Kenntnis genommen. Und dann hat er mich gefragt, warum. Und dann sage ich, ja, die Bayern, die schießen uns jetzt noch ab, keine Sorge. Das reicht dann. Das ist immer, wie gesagt, dieses 1-0, das die Hoffnung machen soll.
Ja.
Ja, und dann kommt der vorbei und sagt, ja, du hattest recht. Ich so, wieso steht es 1-1? Nein, es steht 3-1. Er sagt, ja, siehst du?
Ja.
Ja. Und dann dachte ich, Gott, ich hoffe jetzt bloß nicht irgendwie so ein 1-6 oder so.
Ja.
War so meine Sorge.
Ja, weil das wäre halt, also zum einen halt für die Tordifferenz wär's beschissen. Und darauf kommt es dann wirklich an. Wir haben uns jetzt gerade gegen Hamburg wieder schön hergeschossen, die Tordifferenz. Und auch generell. Also ich möchte auch nicht mit so einer Riesenklatsche in das Spiel am Donnerstag gehen jetzt. Da war zum Glück immer eine Halbzeit. Und wie einseitig dieses Spiel, glaube ich, auch war, konnte man an den Wechseln dann zur Halbzeit sehen. Beim VfB ging dann Jeltsch raus, verletzt. Und Hakez kam rein und bei den Bayern kam einfach mal Harry Kane für Musiala und Michael Olise für Diaz. Also das ist halt Cheatcode. Also
ja.
Wenn du es dir leisten kannst, so ein Spieler wie Kane und also deine beiden besten Spieler, und ich möchte das ja nicht, ich hasse die Bayern, aber ich erkenne die Qualität ihrer Spieler an. Das ist halt schon krass einfach. Also wenn du so jemanden zur zweiten Halbzeit bringen kannst, um das Spiel zu machen. Ja.
Gut. Ja, gut, aber wenn wir 175 Millionen in unseren Sturm reinpusten können.
Ja, klar.
Und ich weiß nicht, wie viel Olise gekostet hat. Also dann,
ich glaube nicht ganz so viel, aber ja. Keine 100 Millionen, glaube ich.
Ich sag ja, ich bin da wirklich sehr kritisch, was das angeht. Ich sag nicht, ja, wow, Glückwunsch zum Torrekord, sondern war ja immer klar, dass das passiert, wenn man so viel Geld ausgibt, wie Bayern hat. Und ja, vielleicht haben sie es auch ein Stück weit langfristig verdient. Es ist trotzdem kein gutes Bild, was die Bundesliga abgibt.
Ja, natürlich nicht.
Wenn man so einen dominanten Meister hat. Und ich spreche nicht aus Neid. Ich bin ja auch Fan eines Mannschaft, die mal eine Zeit lang Abo-Meister war. Ich weiß, wie langweilig das ist. Auch als Fan, wenn es deine Mannschaft ist, insofern, ja, es ist ein Problem der Liga und ja, da, ich verstehe nicht, wie die DFL das sich anschaut und sagt, ja, ist doch alles in Ordnung.
Ja, beziehungsweise es ist ja nicht mehr die DFL, weil es sind ja vor allem die europäischen Wettbewerbe. Also wenn du siehst es ja auch in der Diskussion, die wir jetzt teilweise führen, wir überlegen, ob wir Champions League spielen, aber damit genügend Geld reinkommt, ja, auch wenn wir wissen, dass wir da wahrscheinlich wieder nach der Liga-Phase rausfliegen werden oder höchstens Achtelfinale kommen, während es eigentlich viel geiler wäre, Europa League zu spielen, weil du da, siehe Freiburg, viel weiterkommen kannst mit der Qualität, die wir auch im Kader haben, aber das lohnt sich halt finanziell nicht. Und dann spielen die Bayern noch diese Club-WM im Sommer und werden damit Geld zugeschissen. Und ich meine, das ist ja nicht, dass sie sagen, ach so, Leute, nee, lasst mal. Das ist teilweise natürlich auch die Bayern auch viel strukturelle Vorteile sich selber geschaffen haben, ist das natürlich auch ein systemisches Problem. Also.
Klar, hast du recht. Und ich meine, wie absurd das ist, siehst du ja auch in der Statistik, dass Frankfurt europäisch mehr Geld bekommen hat als Freiburg. Ja. Und Frankfurt ist mit sang- und klanglos ausgeschieden und Freiburg spielt jetzt im Halbfinale. Also, ja.
Ja, also das ist komplett absurd. Ich würde immer noch lieber im Europa League Halbfinale stehen als in der Champions League Gruppenphase, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, also wenn du gewisse Spieler halten willst, ist es schwierig. Und ich meine, zum Thema Liga, also ne, die haben jetzt den aktuellen Tabellendritten, haben sie zweimal abgewatscht. Ich glaube, das Hinspiel ging 6-0 aus gegen Leipzig. Rückspiel weiß ich nicht mehr, war auch, glaube ich, relativ deutlich. Wir haben jetzt zweimal auf den Sack bekommen, mehr oder minder. Ja, und dann guckst du den Tabellenzweiten an. Naja. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ja.
Gut, wir gehen mal in die zweite Halbzeit rein und das ging so weiter wie befürchtet. Natürlich bekam auch Harry Kane noch sein Tor. Und auch da muss ich sagen, das war auch echt schlecht verteidigt wieder vom VfB. Der VfB kriegt den Ball nicht raus. Ito darf den Ball zweimal wieder reingeben, bis er dann irgendwann Goretzka findet und den Abpraller von dessen Schuss macht dann Kane rein. Was mir noch aufgefallen ist, in der Mitte reißt Kim Karasor um. Da hat mich ein bisschen gewundert, dass das nicht abgefilmt wurde, weil Karasor ist zumindest dann erstmal nicht in der Lage, die erste Reingabe von Ito zu unterbinden. Ich meine, wir müssen nicht über den Schiedsrichter reden in dem Spiel. Ja. Da war jetzt nichts Grobes dabei, aber also da hat mich ein bisschen gewundert, dass das laufen gelassen wurde.
Ich bin mal gespannt, wie es wäre, wenn es andersrum wäre. Aber ja. Sagen wir es mal so, es gab schon strittigere Entscheidungen am Wochenende.
Ja, das stimmt. Genau danach, als es dann 4-1 stand, hat sich der VfB wieder ein bisschen gefangen und das war auch gut. Also so die ersten 20, 30 Minuten waren gut und nach dem 4-1 waren wir zwar harmlos, ja, also da kam nicht viel. Die Bayern hatten noch Chancen durch Goretzka und durch Kimmich, auch relativ hochkarätige, aber der VfB hat es dann geschafft, das gut zu verteidigen und hat sich es nicht abschlachten lassen. Und war auch dann klug genug zu sagen, okay, wir versuchen jetzt hier das 4-1 über die Zeit zu bringen und nicht nur auf das 4-2, was wir auch schon in der Vergangenheit manchmal getan haben, dass wir gesagt haben, scheiß drauf, jetzt gehen wir all in und dann haben wir nochmal richtig aufs Maul bekommen, nicht häufig, aber das hat es gegeben. Und da muss ich sagen, auch wenn es jetzt keine Glanzleistung ist, gegen die Bayern Schadensbegrenzung zu betreiben, muss ich sagen, es war schon nicht ganz doof gemacht vom VfB. Da kam dann auch Mittelstädt für Führich rein in der 65. und Schema für Stiller. Also relativ früh, ich meine, gut, klar, das Spiel war entschieden. Und dann mit Sicherheit auch ein bisschen Belastungssteuerung dann jetzt für den Donnerstag bei den beiden, weil die wirst du auf jeden Fall gegen Freiburg brauchen. VfB hatte noch eine gute Chance durch El Canous. Schema mit einem super Pass und El Canous mit einem Solo, der das aber an Urbik endet, sozusagen dieses Solo. Da hast du gesehen, okay, der VfB gibt sich hier nicht komplett geschlagen, hat immer noch mal auf so Situationen spekuliert. Ja, aber es sollte halt an diesem Tag nicht sein. Mittelstädter noch mit einer guten Rettungsaktion in der 73. Minute, wo er dann wirklich einen guten Schuss von Olysee aus dem Toreck köpft. Also zum zweiten Mal schon dass Maxi hier die uns vom Gegentor bewahrt hat, ja schon letzte Woche gegen Hamburg hat er den einen Ball rausgeköpft. Genau. Dann kam Demirovic in der 75. Minute für Leveling Um dann vielleicht doch nochmal, also aber wahrscheinlich auch im Leben ein bisschen zu schonen und ja, ob jetzt Demirovic da noch in den letzten 15 Minuten in so einem Spiel noch den großen Impact hat, weiß ich nicht. Es war aber dann auch egal. Die Bayern, interessanterweise, die wechselten auch noch zweimal. Baran Diaye kam rein für Guerrero in den 76. und Dennis Ofli für Josip Stanisic. Ja, das sind halt zwei 19-jährige Nachwuchsspieler, die Bayern da einwechseln. Ich meine, hat auch ein bisschen was mit dem Spielstand, glaube ich, zu tun. Aber nichtsdestotrotz, das ist was, wo wir dann hoffentlich in Zukunft auch mal wieder hinkommen. Weil es ist ja nicht so, als ob wir nicht auch Nachwuchsspieler hätten, als ob wir nicht auch Spielstände hätten, die das hergeben würden.
Hm. Ja. Für unsere Nachwuchsspieler ist der Europapokal eher die Möglichkeit, mal eingewechselt zu werden als in der Liga, und das ist halt
gut, gleich mal, ja, ich meine, in Europa musst du sie so oder so im Kader haben, deswegen kommen sie dann auch zum Einsatz, während du halt in der Bundesliga nicht mal Kaderplätze fährst, vorbei, wie gesagt, ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, dass jetzt Sagadu beispielsweise, was ich ihm auch gönne, einen Kaderplatz hat, wer saß noch auf der Bank? Gut, Asignon, Nati, gut, das sind alles Leute, die brauchst du theoretisch, wo du dann überlegst, okay, wem bringe ich es, aber nichtsdestotrotz, also, ja, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird, aber ich finde schon bezeichnet, dass ein Verein wie die Bayern, denen ja nur wirklich lange nur nachgesagt wurde, sie kümmern sich nicht um ihren eigenen Nachwuchs und kaufen alles nur ein, dass die dann halt so junge Spieler bringen. Beim VfB kam dem Badreddin Bouanani mal wieder aus der Versenkung für Thiago Tomasch. Und das Einzige, was noch passierte, war eigentlich das Sehenswerteste an diesem Abend, nämlich ein wunderschöner, und ich weiß, es wird wieder irgendjemand drunter kommentieren, dass es kein Dropkick ist, hat immer irgendjemand im Live-Chat bei Twitch geschrieben. Trotzdem, ich nenne es einen Dropkick. Schema, 88 Minuten, Carazo legt den Ball rüber, Schema trifft direkt per Direktabnahme. Richtig schönes Tor, fand ich. Und natürlich auch wichtig fürs Torverhältnis, dass der VfB hier nochmal eins reingekommen ist, oder?
Auf jeden Fall. War auch ein sehr schöner Treffer, sehr sehenswert. Ich meine, sogar der Stadionsprecher hat doch auch so gesagt, so ja, schönes Tor von der Nummer 13 von José María Bauxiali, a.k.a.
Ich habe es auch immer nur von Live-Ticket gestellt, was ist das für ein Name?
Ja. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir vielleicht nochmal gedrückt hätten, aufs 3-4 gegangen wären. Aber ich glaube, da hätten wir die Bayern nicht unnötig provozieren müssen.
Ja, und ich, also, wenn man sich auch die Kommentare anschaut, der Hannes schreibt, oder hat ein GIF geschrieben, Business as usual. Der Bepper bei Twitter schreibt, besser als erwartet. Und der @YoYoNabi schreibt unter Strich dann noch okay. Und der FW1893 schreibt, typisches Bayern-Spiel. Man verfolgt das Spiel wie ein belangloses Vorbereitungsspiel und weiß irgendwie, was kommt. Dann die verdiente Führung, kurze Hoffnung, der Ausgleich. Gut gespielt, dann zwei Geschenke und alles war vorbei. Schema mit klasse Tor, Tordifferenz weiter intakt. Abhaken. Ja, wie bewertest du jetzt diese Niederlage? Erwartbar und deswegen gut, dass wir uns noch einigermaßen aus der Affäre gezogen haben, oder gibt dir diese 6 Minuten in der ersten Halbzeit, geben die dir Anlass zur Sorge, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Spiele?
Nö, einfach, ich nehme es zur Kenntnis, wir haben gewonnen und ja.
Nee,
verloren
haben wir nicht.
Verloren. Ja, und ich habe eine kleine Verschwörungstheorie.
Ja, hau raus, so. Dafür sind wir immer zu haben hier.
Also so vor ein paar Wochen hat er sich ja entschieden, Dortmund wird ja nicht mehr Meister, wird Vizemeister, die haben kein Ziel mehr diese Saison. Und dann sehen sie hinter sich uns, den VfB Stuttgart, und dachten so, den drücken wir jetzt noch eine rein. So, sie gewinnen gegen uns, auf übelste Weise mit diesem provokanten Jubel, dann verlieren sie komischerweise gegen unsere zwei direkten Konkurrenten und verlieren so viele Punkte, dass wir in München, dass wenn wir in München spielen, Bayern vor uns Meister wird. Und es gibt ja noch aus alten Tagen diese Rivalität mit den Bayern. Mhm. Das haben die Dortmunder geplant.
Ich glaube auch, ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem den Elfmeter in letzter Minute. Gut, aber Thema Rivalität ist eine gute Überleitung. Es gab noch ein zweites Thema an diesem Spieltag. Und zwar gab es, und da gibt es bisher jetzt noch keine also außer dem Polizeibericht, den man natürlich mit Vorsicht genießen muss, wie immer, noch keine gesicherten Informationen. Ich weiß nicht, ob du schon noch irgendwas anderes gelesen hast. Auf jeden Fall soll es eine Auseinandersetzung gegeben haben zwischen VfB und Bayern Ultras. Die Süddeutsche Zeitung schreibt von der größten Ultraschlacht Münchens, wie ich es richtig vorhin gesehen habe. Oder vielleicht war es auch nur ein Fake. Naja, auf jeden Fall gab es wohl diese Auseinandersetzung, was dazu führte dann, dass, das sagt zumindest die Polizei, die VfB-Fans, also die VfB-Ultras, festgesetzt wurden und die Personalien aufgenommen wurde. Der Grund, warum nur VfB-Fans hops genommen wurden und keine Bayern-Fans, war, dass das Personal schlichtweg nicht ausreichte, um alle 1000 Beteiligten, das sieht so ein bisschen an wie irgendwie, keine Ahnung, Game of Thrones, oder Herr der Ringe, Schlacht um Mittelerde, um alle 1000 dann da aus dem Verkehr zu ziehen. Also, ja, warten wir mal ab, dass es jetzt eine Auseinandersetzung gibt. Du hast ja gerade die Rivalität schon angesprochen, gerade auf Ultra-Ebene ist die Rivalität bekanntermaßen ziemlich groß zwischen Stuttgart und Bayern. Was da nun wirklich passiert ist, wird sich vielleicht noch rausstellen. Ich finde halt so ein bisschen wurde dann häufig gesagt, das ist natürlich wieder Bärendienst, wenn man mit Blick auf die nächste Innenministerkonferenz, das stimmt natürlich einerseits, weil das ist natürlich genau die Schlagzeilen, die Innenminister haben wollen, um sozusagen ihre und Polizeigewerkschaftler, um ihre Planungen durchzusetzen, ihre Vorhaben. Auf der anderen Seite haben die sich auch schon immer versucht, diese Sachen durchzusetzen, egal ob sich gerade jemand gekloppt hat oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das noch den Ausschlag gibt, so eine Klopperei oder das, was jetzt in Hamburg passiert ist beim Derby, was natürlich auch zu verurteilen ist, dass irgendwelche Pyro irgendwo hingeschossen wird oder überhaupt die Hand verlässt. Also keine Ahnung. Ich habe auch keinen Bock auf Kloppereien. Ich könnte auch Fußball gucken, ohne dass sich Leute gegenseitig auf die Fresse hauen. Aber es ist nun mal Teil auch dieser Ultrakultur, die man an anderen Stellen gut findet. Und solange da keine Unbeteiligten mit reingezogen werden, jetzt sind wohl Polizisten verletzt worden, was natürlich auch nicht geht. Teilweise hat er Angst auch durch ihr eigenes Pfefferspray, wie zu lesen war. Solange die sich untereinander auf die Mütze geben und das sonst keinen betrifft, ist mir das ehrlich gesagt relativ wurscht. Also es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch so unnötig, ich es generell finde, sehe ich da jetzt auch keine neue Qualität, wegen derer man jetzt irgendwelche Maßnahmen verschärfen müsste. Aber wie gesagt, das mit den Maßnahmen verschärfen, das war ja noch nie anlassbezogen oder irgendwie durch irgendwelche Statistiken unbedingt gedeckt. Aber ja, keine Ahnung, wie blickst du auf das Thema und dann natürlich dann auch das Thema, dass natürlich dann in dieser ekelhaften Schüssel kein großer VfB-Supporter war.
Ja, also ich finde es auch unnötig. Berichten zufolge haben ja die Münchner irgendwie die VfB-Fans abfangen wollen. Andere sagen, die VfB-Fans haben angefangen. Ja, komplett unnötig, wie angefangen hat. Ich bin so auch gegen diese Gewaltexzesse. Wenn sie sich kloppen wollen, sollen sie sich auf den Acker verabreden. Schön und gut, aber noch nicht in der Öffentlichkeit, weil es kann sehr schnell passieren, dass da Unbeteiligte erwischt werden oder wird, dass da jemand auf die Schienen fällt und jetzt kommt in dem Moment der Zug. Ich finde es auch komplett unnötig. Das ist so die hässliche Seite dieser Ultrakultur, die wir ja alle lieben, die Deutschland auch einzigartig macht im Fußball. Aber das ist halt so die Schattenseite, wo ich mir denke, wir sind zwar Rivalen, aber es sind noch keine Feinde. Wir können uns beleidigen während des Spiels, aber es sollte trotzdem so sein, dass ich nach dem Spiel trotzdem mit egal welchen Fan, aus welcher Mannschaft hier nach dem Spiel ein Bierchen trinken kann. Und ich finde, da müssen wir gucken, wie, dass man sich da vielleicht rafft und vielleicht auf das Wesentliche konzentriert. Und ich glaube, die ganze Ultrakultur ist ja im Fokus der Polizei, IMK. Ich finde es wirklich wichtiger, dass wir jetzt auch so verfeindete Gruppen eben einen Schulterschluss zeigen.
Ja, also es gibt natürlich auch, man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, es gibt natürlich auch in unserer Szene solche und solche. Deswegen, also ich weiß nicht, von welcher Gruppe das ausging, ob das wirklich in den großen Gruppen ausging. Deswegen, ja. Man muss differenzieren, aber ja, ich sehe es auch wie du. Ich brauche das nicht. Also mir reicht es, wenn ich beim Fußball jemanden anpöbele, so wie auf dem dieser ESPN-Doku zum Spiel, wo der Janik mich entdeckt hat. Wenn ihr mich mal im Stadion pöbeln sehen wollt, dann müsst ihr euch die ESPN-Doku, die gibt's auf YouTube, glaube ich. Gab's eine vom Bayern-Spiel, müssen wir mal gucken, was mit The Clash of the South oder irgendwas, was sich auch wieder ein bisschen nach Game of Thrones anhört. Da seht ihr bei Minute 1,29, seht ihr mich beim Wolfsburg-Spiel jemanden dazu auffordern, noch aufzustehen. Du Penner. Genau. Gut. Hörerfragen haben wir keine. Ich würde sagen, wir machen das Spiel zu, oder? Hast du noch größeren Bedarf, darüber zu reden? Und dann blicken wir mal auf die Lage nach dem 30. Spieltag. Das Wochenende war nicht ganz so schön. Es ging los, aber eigentlich mit einem schönen Ergebnis, weil Fabian Rieder, der Bayern 0 für Leverkusen mit 2:1 besiegte, mit 2 schönen Toren. Da mache ich mir auch nicht viel Hoffnung, dass wir im Finale auf ihn anders treffen werden würden, wenn wir weiter kämen, als auf die Bayern, so wie Leverkusen gerade drauf ist. Dortmund hat es geschafft, wir hatten es schon angesprochen, wieder zu verkacken. 2 Elfmeter waren es, glaube ich, Gerassi gleich zwischendurch aus und dann kriegt Hoffenheim in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter. Das ist natürlich das eine, auf der anderen Seite hat aber auch Dortmund halt einfach wieder Krütze gespielt wie die Woche zuvor und Frankfurt, die uns jetzt nicht mehr einholen können. Deswegen, ich warte immer noch darauf, dass uns Herr Hellmann sagt, wann wir die Eintracht denn jetzt endlich abschreiben können. Also ich sage spätestens jetzt, aber ich sitze ja nur mit meinem Brustring hinterm Endgerät. Frankfurt verliert 1:3 gegen Leipzig, was natürlich auch für uns nicht gut ist. Dadurch fallen wir auf Platz 4 zurück oder fielen wir dann am Samstag auf Platz 4 zurück und konnten das auch am Sonntag dann nicht mal korrigieren. Aktuell haben wir, wie gesagt, 53 Punkte. Genau, sind Vierter. 17 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen, 62-42 Tore. Wir sind 8 Punkte hinter Dortmund bei erst noch 12 Spielen. Ich glaube, die Vizemeisterschaft ist futsch. 3 Punkte hinter Leipzig und eine Tordifferenz, die um 2 Tore schlechter ist. Aber dadurch, dass wir in der Vorwoche uns ein kleines Polster aufgebaut hatten, sind wir erst 2 Punkte vor Hoffenheim, 4 Punkte vor Leverkusen auf Platz 16 und 13 Punkte vor Freiburg auf Platz 7. Also Frankfurt hat auch durch die Niederlage und durch den Freiburger Sieg gegen Heidenheim dann Platz 7 verloren. Und genau, also wir spielen auf jeden Fall international. Das war ja eigentlich letzte Woche klar, weil wir irgendwie so viele Tore Vorsprung hatten vor Frankfurt. Jetzt ist es aber auch ganz hoch offiziell. Wir können die Saison schlechtestenfalls auf Platz 6 beenden. Ja, der Endspurt jetzt in der Saison sieht wie folgt aus. Es geht ab Donnerstag weiter mit dem Pokalfinale gegen den SC Freiburg. Dann spielen wir Sonntag gegen Bremen und dann die nächsten 3 Samstage geht es zuerst nach Hoffenheim. Es geht gegen Leverkusen und dann in Frankfurt jeweils um 15.30 Uhr. Und bevor wir gleich auf das Pokal Spiel gucken, vielleicht nochmal, wie die Konkurrenz im nächsten Spieltag spielt. Dortmund spielt gegen Freiburg. Kann uns eigentlich egal sein, weil Dortmund ist weg und Freiburg ist weg. Habe ich nur der Vollständigkeit halber. Leipzig gegen Union, da rechne ich mir auch, so wie Union jetzt aufgetreten ist am Wochenende, rechne ich mir auch nicht mehr so viel aus, aber würde mich natürlich freuen, wenn Marie-Louise Eta da ihren ersten Sieg als hauptamtliche Bundesliga-Trainerin einfährt. Und zumindest ein Punkt. Köln gegen Leverkusen könnte immer spannend sein. Da sehe ich auch noch nicht, dass Leverkusen das gewinnt. Mit Köln, die gegen Abstieg kämpfen und HSV gegen Hoffenheim. Auch der HSV braucht Punkte. Aber wie wir am Wochenende gesehen haben, der HSV ist ja doch echt nicht gut drauf. Also bin ich mal gespannt, wie die Mannschaften dann gegen die Abstiegskandidaten spielen, wer dann auch gegen Bremen, aber die kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt reden wir erstmal über den SC Freiburg. Die sind, wenn man auf die Liga schaut, 7. hatte ich schon gesagt, mit 43 Punkten. 44-48 Toren. Die haben jetzt gegen Heidenheim, Mainz und St. Pauli relativ knapp gewonnen. Jetzt auch gegen Heidenheim stand es lange 1:1, bevor dann, ich weiß nicht mehr, Eggestein, glaube ich, das 2:1 gemacht hat. Sie haben auch eine 2:0-Führung gegen die Bayern vor ein paar Wochen verspielt, als dann so lange nachgespielt wurde, bis Bayern dann sein Tor gemacht hat. Genau, sie kamen über die Sportfreunde Lotte, Fortuna Düsseldorf, Darmstadt 98 und gegen die Hertha im Elfmeterschießen ins Halbfinale. Also wenn uns immer vorgeworfen wird, wir hätten leichte Lose. Die Freiburger hatten es auch nicht so furchtbar schwer. wenn ich mir das angucke. In der Europa League stehen sie jetzt im Halbfinale. Gegen Genk hieß es 0-1 und 5-1. Gegen Celta de Vigo 3-0 und 3-1. Jetzt spielen sie nächste Woche dann, genau, 30.4. nächste Woche, gegen Praga. Nächste Woche am 7. Mai. Und am Sonntag in Dortmund. Ich hatte aber, glaube ich, für dieses Spiel jetzt, glaube ich, nicht so furchtbar viel Relevanz erstmal. Denn ich glaube nicht, dass die mit dem Kopf irgendwo anders sind am Donnerstagabend als auf dem Rasen im Neckarstadion. Die besten Torschützen bei den Freiburgern sind Igor Matanovic mit 8 Toren und natürlich Vincenzo Grifo. Johan Manzambi hat außerdem schon 5 Tore und 5 Assists, also 10 Score insgesamt. Die haben 2 Ausfälle nur, Max Rosenfelder und Patrick Osterhage. Und noch ein bisschen Statistik. Bisher gab es 6 Pokalspiele gegen SC Freiburg, davon haben wir 5 gewonnen. 96-97 haben wir uns im Elfmeterschießen im Viertelfinale in Freiburg durchgesetzt. 2000-2001 haben wir uns im Viertelfinale 2-1 durchgesetzt. 2013 sind wir durch ein 2-1 im Halbfinale gegen Freiburg ins Pokalfinale eingezogen, gegen die Bayern. Das letzte Aufeinandertreffen war ein 1-0 für den VfB in der zweiten Runde 2021. Tor durch Kalajdzic. Und die Freiburger haben zuletzt im August 2022 beim VfB gewonnen. Danach gab es ein 5-0, ein 4-0 und ein 1-0 aus VfB-Sicht. Und noch zur Statistik, Freiburg hat die drittmeisten gelaufenen Kilometer nach Hoffenheim und nach Bayern in der Liga und Johan Manzambi zieht die meisten Fouls. Das ist so ein bisschen Statistik, die ist natürlich Makulatur in so einem Pokalspiel, das natürlich seine eigenen Gesetze hat. Andreas, wie blickst du auf das Spiel jetzt am Donnerstag?
Vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Freiburg ist von all den Gegnern das einfachste Los, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich denken sie das gleich über uns, logischerweise, weil vielleicht ist, wobei ich glaube, gerade ist sogar Leverkusen vielleicht hinter uns. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir zu Hause spielen. Dass so diese Diskrepanz sehr beeindruckend. Freiburg hat seitdem wir Hoeneß haben, in Stuttgart noch nicht mal ein Tor geschossen, wie du hier die Ergebnisse gezählt hast. Während wir unter Hoeneß in Freiburg, glaube ich, immer leer ausgegangen sind.
Bis auf das Rückspiel in der Vizemeistersaison haben wir gewonnen, 3-1.
Ah, okay, dann, ja. Aber ja, überraschend trotzdem, dass wir da zweimal verlieren und zu Hause zweimal gewinnen. Ja. Deswegen bin ich froh, dass es zu Hause ist. Vor dem heimischen Publikum. Aber trotzdem. Ich sag mal ehrlich, ich würde vielleicht das morgen Abend abwarten, wenn Bayern gewinnt. Mhm. Wir können auch von mir aus die Freiburger ins Finale und sich dann abschlachten lassen.
Nein, hallo. Aber, ich lasse dich jetzt mal ausreden. Dann antworte ich.
Aber andererseits dürften wir uns dann wieder irgendwas anhören hier von ihrem kleinen Minderwertigkeitskomplex, dass wir sie nicht ernst nehmen. Deswegen können wir ruhig gewinnen. Hätte ich auch kein Problem damit. Und ja, sie haben vielleicht in der Liga nichts mehr zu spielen, aber ich glaube, der Kopf ist so wirklich noch schon bei Praga.
Ja gut, wenn die in der siebten, also der siebte Platz könnte durchaus für Conference League reichen, ne? Wenn Bayern und wir in die, also wenn der Pokalsieger in die Champions League kommt, was realistischerweise vermutlich der FC Bayern sein wird, vielleicht auch wir, und wenn wir Pokalsieger kommen und in die Champions League kommen, dann kann Freiburg auch meinetwegen Conference League spielen. Also erstmal, ich habe das auch schon häufiger gelesen, boah, ey, kein Bock, dann sich von den Bayern, gerade unter dem Eindruck von dem letzten Spiel des Abschlags, das, ey, ganz ehrlich, Leute, wir haben, also in meiner Lebenszeit standen wir 4-mal im Pokalfinale, 97, 2007, 2013, 2025, genau, so. Also wenn man ins Pokalfinale kommen kann, dann kommt man ins Pokalfinale und dann säuft man sich das halt schön in Berlin. Also klar, es wird halt nicht, also es wird halt vermutlich, die Saison wird nicht, vermutlich nicht so enden wie die letzten beiden. Wir werden vermutlich keinen Titel gewinnen und wir werden nicht Vizemeister und wenn wir in die Champions League kommen, wird das nicht, glaube ich, so eine krasse Euphorie auslösen wie vor 2 Jahren einfach, weil wir uns ein bisschen dran gewöhnt haben. Ja, die Meisterschaft des kleinen Mannes ein bisschen in die Champions League einziehen. Deswegen, also ja, ich habe dann auch keinen Bock, irgendwie in Berlin da rumzulaufen und da am Ende zu wissen, okay, du fährst gegen Stadion, kriegst da 4-0 reingedrückt. Aber nichtsdestotrotz, Pokalfinale ist Pokalfinale.
Ja, und die Frankfurt haben es ja schon erfunden, gegen Bayern den Pokal zu gewinnen. Insofern.
Ja, und ich meine, die sind vielleicht auch hingefahren und gesagt, oh. Ich meine, die waren da auch schon, ich weiß gar nicht, welchen Platz die da waren, aber ich glaube, sind wir nicht sogar noch vor denen gelandet?
Genau, die sind Achter geworden. Das war doch dieses Kovac-Wechsel nach München.
Ja, genau.
Und dann sind sie eingebrochen, sodass wir dann hier vorbeigezogen sind. Dann haben wir 4-1 in München gewonnen, haben Europapokal in der Kabine gesungen und dann hat Frankfurt den Pokal gewonnen.
Genau.
Wir haben dann doch nicht im Europapokal gespielt.
Ja. Was vielleicht auch besser so war. Aber genau, also warum, also wenn ich die Chance habe, im Finale zu stehen, dann will ich es doch spielen.
Ja.
Aber um nochmal auf Freiburg zu kommen, ich bin auch einigermaßen positiv. Es wird natürlich ein schweres Spiel. Das war ja schon das Rückspiel jetzt in der Liga war ja schon schwer genug. Ich habe es auch schon in der Rückblick jetzt im Blog geschrieben auf das Bayern-Spiel. Du darfst dir halt so Larifari-Scheiße nicht erlauben. Ja? Du darfst dir nicht erlauben, irgendwelche dummen Pässe hinten rum zu spielen. Du musst deine Chancen nutzen. Du kannst nicht irgendwie denken, dass du das Spiel irgendwie auf der halben Arschbacke absetzen kannst. Ich glaube auch nicht, dass es so sein wird. Also ich meine, wir hatten letzte Saison mit Leipzig auch einen sehr schweren, also vergleichbar schweren Gegner. Auf dem Papier eigentlich noch stärker als Freiburg. Aber in der Situation damals ja ähnlich. Die waren ja dann auch schon kurz davor hatten Probleme, in die europäischen Plätze reinzukommen und haben es ja dann letzten Endes auch am letzten Spieltag gegen uns verkackt. Also wir können Freiburg schlagen, ganz klar, aber wir dürfen denen halt nicht den kleinen Finger geben, weil dann wird's fatal. Und also ich glaube, wenn wir wie wir es schon häufiger gemacht haben in so Spielen, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann ziehen wir dieses Halbfinale. Bayern spielt jetzt oder Bremen hin oder her. Ich sehe da auch keine Ausreden, dann irgendwie, keine Ahnung, mit leichtsinnige Fehler zu machen oder irgendwie, keine Ahnung, zu meinen, es geht, wird irgendwie, so wie wir das beim Hinspiel diese Saison oder letzte Saison, wo wir dann irgendwie, nee, es war diese Saison, glaube ich, das Hinspiel, das war in Freiburg, das war ja auch so gruselig, wo wir dann irgendwie nichts mehr fürs Spiel gemacht haben, weil wir dachten, die 1-0-Führung durch die Mirovic reicht und das kannst du halt nicht leisten gegen die Mannschaft. Also die stehen halt nicht umsonst im europäischen Halbfinale, auch wenn jetzt Celta de Vigo, wie wir selber gesehen haben, nicht so unbedingt der Maßstab ist. Aber also, ja. Also ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man über Freiburg sonst noch sagen kann. Das ist einfach eine Mannschaft. Auf dem Papier kannst du die schlagen, aber die sind halt, das ist halt brandgefährlich.
Also es gibt Mannschaften, die lassen sich im Hin- und Rückspiel von Celta Vigo besiegen. Ich grüße da unseren guten Freund, ich habe seinen Namen vergessen.
Konstantinos?
Sein Chef hier, sein
Pistolenmacker. Der mit der Pistole, ja genau.
Ja, deswegen Grüße nach Pauk. Grüße zu Konstantinos und viel Spaß in der Conference League.
Ja. Genau. Traust du dir einen Tipp zu für Donnerstag?
Wir gewinnen 4-3 nach Elfmeterschießen.
Boah, Alter. Da drehe ich durch. Das ist wahnsinnig.
Demirovic macht das entscheidende Tor.
mich hat schon das Elfmeterschießen in der ersten Runde fertig gemacht und ich habe es noch im Fernsehen verfolgt. Ich glaube, ich wäre gestorben im Block, ey. Also Elfmeterschießen brauche ich nicht.
Nee, ernsthaft, ich glaube, das ich bin, wie gesagt, optimistisch. Ich glaube, so ein 2-0 könnte drin sein.
Ich glaube,
je länger das Spiel geht, desto... Also wir müssen früh führen. Ja. Je länger das geht, desto mehr spielt es Freiburg in die Hände, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Genau, früh führen und dann halt schauen, dass du die halt auskonterst und dann wirklich bis zum Ende hellwach sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein 2-1 nach Verlängerung für uns gibt. Das ist... ich sehe uns jetzt trotz der Niederlage in München grundsätzlich auf einem guten Weg, aber du darfst dir halt keine Fehler erlauben. Ja. Gut, dann schauen wir mal, es wird ausverkauft, dann wird eine Bombenstimmung wieder hoffentlich sein. Ich hoffe, wir kommen ins Pokalfinale. Auch wenn es da aufs Maul geht. Gut, dann blicken wir nochmal auf das zweite Spiel, was jetzt ansteht, bis zu unserer nächsten Podcast-Folge, und zwar das Heimspiel gegen Bremen. Bremen ist aktuell Tabellen 15. mit 31 Punkten. 8 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen, 35-53 Tore. Sind 5 Punkte vor St. Pauli, auf, die auf Platz 16 stehen und am Samstag in Heidenheim spielen. Also je nachdem, wie das Spiel ausgeht, ist in Bremen auch der Druck ein bisschen höher. Der beste Torschütze bei Bremen ist Jens Day mit 9 Treffern, der zuletzt erst 2 im Derby gegen den HSV. Danach Justin Ginma mit 5 Treffern, beide haben auch schon gegen uns getroffen. Wer sich erinnert, Romano Schmid und Jens Day haben auch 11 Scorerpunkte. Schmid hat 8 Assists, also auf die muss man auch aufpassen. Und ja, Werder hat eigentlich, ist, denk mal, schlecht ins Jahr gestartet. Die haben, glaube ich, den ganzen Januar und Februar kaum ein Spiel gewonnen. Und dann haben sie vor allem gegen die direkte Konkurrenz gepunktet. Gegen Heidenheim, bei Union, in Wolfsburg, gegen HSV. Haben sich so ein bisschen da hinten rausgekämpft. Stehen aber trotzdem immer noch in Abstiegsgefahr, wie der Tabellenplatz auch zeigt. Auch die 5 Punkte von St. Pauli sind bei noch 12 zu vergebenen Punkten. Kein so wahnsinnig großes Polster. Bei denen fehlt Mitchell Weiser schon länger. Keke Topp hat sich auch neulich einen Kreuzbandriss zugezogen. Julian Malatini fällt aus mit einem Sinusmoserbandriss und Marco Krüll ist gelb gesperrt. Wer wieder fit ist,
da fehlt doch jemand. Bittencourt ist auch gelb gesperrt.
Ach, ist ja auch, okay, das stand gar nicht auf der auf Transfermarkt. Okay, das ist gut. Victor Boniface ist wieder fit, stand aber letztes Mal nicht im Spielkader. Also ich glaube, habe auch nicht so wirklich mehr Angst vor dem, aber ich hätte auch nicht, also ich brauche den auch nicht, brauche auch nicht gegen den spielen. Ich würde ihm natürlich gerne einen geflickten Mittelfinger ins Gesicht halten, wenn wir gegen Bremen gewinnen, aber na gut. Spannend ist natürlich auch noch Jovan Milosevic. Meinst du, der spielt am Sonntag? Oder meinst du, es gibt irgendeine Klausel, dass er nicht spielen darf?
Ich wünschte, das wäre so. Dann wäre Bremen noch mehr geschwächt. Also, ich war ja gestern war Montag, gell? Gestern ja. War ich bei einem Bremen-Podcast zu Gast, Werderauter. Mhm. Ja, die sind von Milosevic ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finden sie ihn gut, eine Ergänzung für ihre Mannschaft. Aber sie können sich nicht vorstellen, dass der jetzt für viel Geld nach Bremen wechselt.
Mhm. Ja, die haben ja auch kein Geld.
Ja, und er ist jetzt auch nicht gerade die große Hilfe, die sie rettet vor dem Abstiegskampf, im Abstiegskampf.
Ja. Ja, die haben halt vor allem auch ein Offensivproblem. Also wenn man auf die Statistik schaut, die geben die 6 meisten Torschüsse in der Liga ab, haben aber nur, stehen bei den Toren, aber nur auf Platz 14. Und nur 32% der abgegebenen Schüsse gehen auch aufs Tor. Also die schießen viel, aber nur ein Drittel davon geht auch wirklich aufs Tor. Mhm. Das ist der drittschlechteste Wert in der Bundesliga. Außerdem hat Werder die drittwenigsten gewonnenen Kopfballduelle, aber die zweitmeisten Karten. In den Laufstatistiken sind sie relativ weit unten, haben dafür mehr Ballbesitz und Passquote. Also das ist auch nicht der klassische Abstiegskandidat, aber die haben einfach vorne ein Problem. Es fällt auch noch top aus. Muss natürlich trotzdem aufpassen, aber also ich glaube, Jens Day ist ja auch kein Stürmer, der ist ja auch Mittelfeldspieler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Und Ginma glaube ich auch, also die haben einfach ein Stürmerproblem.
Ist auch ein Stürmer, genau.
Ja, genau, aber so diesen klassischen Mittelstürmer, der fehlt denen und das kann auch Milosevic nicht unbedingt rausreißen, auch wenn er schon ein paar Tore gemacht hat.
Was Bremen Gute hat, ist Mio Backhaus. Mhm. Der rettet ihn sehr oft den Arsch diese Saison. Ich glaube, da könnten wir uns ganz schön die Zähne ausbeißen.
Ja, hat er im Hinspiel, glaube ich, die eine etwas unglückliche Szene, meine ich auf jeden Fall. Christopher Lewedin, glaube ich, oder? Der Distanzschuss, aber trotzdem, ich meine, der ist auch U21 Nationalkeeper. Genau, das ist nochmal ein Faktor, auf den müssen wir auf jeden Fall. In dem Sinne aufpassen, dass wir halt da keinen Fliegenfänger vor uns haben. Genau, auch wenn wir dem im Hinspiel 4 Tore eingeschenkt haben. Nichtsdestotrotz ist es ein Pflichtsieg, ähnlich wie es letztes Wochenende gegen HSV, oder? Also,
ja. Dann sind wir die Könige des Nordens.
stimmt. Nee, St. Pauli nicht.
Ah, ja. Stimmt.
Ja. Aber ansonsten schon, das stimmt. Also auch da musst du natürlich hellwach sein. Aber wenn wir, also wir haben ja auch gegen den HSV auch, bis auf diese 2 Abspielfehler, haben wir das ja auch einigermaßen souverän gemacht. So ein Sieg gegen Bremen ist halt die Grundlage dafür, dass du dann halt in so Endspiele gehst in Hoffenheim und dann gegen Leverkusen, wo es sich dann wahrscheinlich dann entscheiden wird, ob du nächstes Jahr Champions League spielst oder Europa League. Deswegen, gut, also zwei Heimspiele in Folge. Ich hoffe, wir gehen aus beiden erfolgreich raus. Fehlen wird auf jeden Fall jetzt Jeltsch. Das hatten wir schon gesagt, dem tut die Bauchmuskulatur weh. Also wie viele Spiele er jetzt ausfallen wird, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es die beiden sein werden. Ich meine, wir haben genügend Alternativen in der Innenverteidigung. Rakes kannst du spielen lassen. Vielleicht bringst du auch Zagadou in einem der Spiele, ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht am Sonntag spielst, Zagadou. Zumindest für eine halbe Stunde oder so. Ansonsten stehen Leveling, Demirovic und Cema bei vier gelben Karten jetzt. Beim Bayern-Spiel sind wir freudigerweise ohne gelbe Karten rausgekommen, was ja gut war, weil das wäre das Sinnloseste, sich da eine fünfte gelbe abzuholen und dann gegen schlagbarere Gegner gesperrt zu sein. Und ja, schauen wir mal, was jetzt die Woche bringt. Jetzt noch zu unserem zweiten kleinen Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Rezension da lassen auf Apple Podcast oder auf Spotify. Ihr könnt uns auch drunter kommentieren unter das Video, wenn ihr das bei YouTube euch nochmal anschaut, auch bei YouTube gerne die Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Und generell könnt ihr uns natürlich immer gerne Feedback geben. Auch bei Spotify kann man auch Kommentare zu den Folgen abgeben. Der Athanasios macht das immer relativ ausführlich. Und genau, also gebt uns da gerne Feedback, was ihr von unserem Podcast haltet. Wir kommen schon zum letzten Abschnitt. Wir sind heute ein bisschen schneller unterwegs, aber es ist auch eine englische Woche. Die anderen VfB-Mannschaften und die Leihspieler, bei den Frauen ist immer noch Länderspielpause. Das nächste Spiel steigt dann, wie schon letzte Woche angekündigt, am kommenden Sonntag, am 26. April um 11 Uhr gegen den Tabellendritten Meppen. Auch das ein vorentscheidendes Spiel in der zweiten Frauen-Bundesliga. Der VfB 2 war auf einem guten Weg. Nicolas Sessa mit seinem sechsten Saisontreffer und Jeremy Arevalo hat dann 2-0 Führung gegen den Tabellenvorletzten Aue rausgeschossen. Am Ende hieß es 2-2. Der VfB 2 hat den Klassenerhalt recht rechnerisch immer noch nicht ganz sicher. Sind jetzt 11 Punkte vor einem Abstiegsplatz bei noch 12 zu vergebenen Punkten, aber quasi sind jetzt 13. Und haben jetzt dann am Sonntag in Havelse die Chance gegen den Tabellen 18. Dann endgültig den Klassenerhalt klar zu machen. Und ich habe heute einen interessanten Artikel über Havelse gelesen. Und zwar runden die ihre Zuschauerzahlen, die müssen immer auf 12 enden bei denen, weil der Verein 1912 gegründet wurde, und dann geben die immer Zuschauerzahlen an, die auf 12 enden. Und das habe ich vorhin im Kicker gelesen, das rügt der DFB. Also wahrscheinlich werden es dann gegen den VfB 112 sein oder so. Aber da fand ich auf jeden Fall interessant. 19.30 Uhr, was auch eine wilde Anstoßzeit. Also da werden es wahrscheinlich wirklich 112 sein, 100 aus Havelse und 12 aus Stuttgart. Aber ja, ich bin gespannt.
Das ist so krass, dieser Verein, der eigentlich gar keine Fans hat. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Investor dahinter steckt. Ich kenne mich damit nicht aus.
Aber ja, also irgendwas wird da mit Sicherheit dahinter sein.
Ja, es ist so krass, wie wenig der beliebt ist. Und jetzt in einer Gegend, wo das jetzt nicht gerade große Vereine gibt. Ich meine, die sind ja aus Hannover. Das nächste, was du da hast, ist Hannover 96 in der zweiten Liga. Und Wolfsburg kannst du, glaube ich, eh knicken. Braunschweig oder so. Also ganz komischer Verein. Ja. Bin froh, wenn die absteigen.
Ja, also ich brauche die auch nicht. Ich glaube, ich hatte nicht Dennis Undorfmann da gespielt.
Nein. Ich glaube, du verwechselst mit Meppen.
Ja, stimmt, mit Meppen. Aber irgendwer bekannt hat auch mal da gespielt. Egal. Die U19 hätte auch einen Sieg gebraucht gegen den Tabellenletzten Ulm, hat am Ende 1-1 gespielt. Am Ende mit 2 Mann in Unterzahl. Tunkay Dorna hat mit seinem 6. Saisontreffer für die Führung gesorgt. Der VfB ist jetzt 4. von 6 Mannschaften. Und die ersten 4 qualifizieren sich ja für das Achtelfinale. Und der VfB muss jetzt in Köln antreten beim Tabellenführer und aktuellen deutschen Meister. Und Ulm und der HSV könnten sie aber noch überholen am nächsten Spieltag. Ich bin mal gespannt, ob die U19 da in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft schafft. Geschafft haben das hingegen die U17, die 2-1 in Augsburg gewonnen hat. Konstantinos Karangelis mit 2 Treffern. Und damit bleibt die U17 auch weiterhin ungeschlagen. Ich glaube, die sind jetzt irgendwie über 30 Spiele ungeschlagen. Schließt die Hauptrunde auf Platz 1 ab mit 26 Punkten. 8 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage, 30-14 Tore. Und die Endrunde beginnt jetzt am Wochenende mit dem Achtelfinale gegen Hannover. Ich glaube, mittlerweile steht auch schon die Anstoßzeit fest. Das hieß es irgendwie, ich habe gestern nur gesehen, dass der Gegner Hannover ist. aber die Anschlusszeit ist noch nicht klar. Nee, es steht noch, ich habe es noch nicht
gefunden. 11 Uhr.
11 Uhr.
Ja.
Okay, 11 Uhr. Genau, aber und auch Heimspiel, ne? Logischerweise als als Tabellenerster. Genau, also 11 Uhr. Wenn ihr 3 Tage lang VfB gucken wollt, dann genau, könnt ihr euch da das auch angucken. Donnerstag Pokal, Samstag U19 17 Meisterschaftsendrunde, Sonntag Bundesliga. Dann noch kurz zu unseren Leihspielern. Yannick Keitel hat immer noch Trainingsrückstand nach einer Verletzung, war deswegen nicht im Kader, als Fabi Rieder Leverkusen besiegt hat. Augsburg ist aktuell 9. mit 36 Punkten. Jasinho Malanga wurde nach 78 Minuten eingewechselt, als die SV Elversberg Karlsruhe 3-0 besiegt, was uns natürlich sehr freut. Elversberg aktuell 3. mit 55 Punkten. Ob euch das freut, müsst ihr selber entscheiden. Jovan Milosevic wurde ausgewechselt nach 61 Minuten beim 3-1 gegen den HSV. Bremen ist aktuell 15, das hatten wir schon. Dennis Seim hat durchgespielt beim 1-1 von Paderborn gegen Hannover. Paderborn ist aktuell 2. mit 58 Punkten, also auch die sind auf Aufstiegskurs. Leo Stergiou saß 90 Minuten auf der Bank bei der 1-2-Niederlage der Heidenheimer in Freiburg. Und Laurin Ulrich schließlich hat beim 2-0 gegen Düsseldorf von Magdeburg das Tor zum 1-0 erzielt, sehr sehenswert. Hat ja schon letzte Woche bei diesem krassen 4-3 gegen oder 3-4 gegen Paderborn getroffen und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt. Und Magdeburg ist jetzt 13. mit 33 Punkten in der 2. Liga, also immer noch im Abstiegskampf, aber sieht nicht mehr ganz so wild aus. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und hoffen, dass ihr noch die Zeit findet, das volle Pokalspiel zu hören. Andreas, vielen Dank für deine Zeit heute Abend. Ja, es ist schon spät.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Und genau, dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich dann als Pokalfinalist und weiter vorne in der Tabelle wieder. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.